ARD.
SWR Kultur. Hörspiel.
Die Geschichten Jakobs. Hörspiel nach Band 1 der Romantetralogie Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Hauptstück 6. Die Schwestern.
Da nun die 7 Jahre zu Ende gingen und der Zeitpunkt sich näherte, dass Jakob Rahel erkennen sollte, fasste er es kaum und freute sich über die Maßen. Und sein Herz schlug mächtig.
Denn Rahel war nun 19.
Ja, lieblich war sie vor allen.
Wenn wir aber aussagen, wie Jakob selbst es stets bei sich selber sagte, dass sie es am meisten war vor Lea, ihrer größeren Schwester, so will das nicht heißen, dass diese hässlicher gewesen wäre als alle.
Nur den nächsten Vergleich bildete sie. Und nur unter dem Gesichtspunkt des Lieblichen fiel er zu Leas Ungunsten aus.
Während doch sehr wohl ein Mann der Älteren, trotz der entzündlichen Blödigkeit ihrer blauen Augen, über deren Schielen sie stolz und bitter die Lider senkte, sogar den Vorzug gegeben hätte. Wegen der Fülle und Blondheit ihres schwer geknoteten Haares und der Stattlichkeit ihres zur Mutterschaft tüchtigen Leibes.
Das Fest des Beilagers war auf den Vollmond der Sommersonnenwende angesetzt worden.
Mit Laban beredete Jakob sich damals öfters über das nahe Bevorstehende.
An den Beutel, sagte Laban, wird es mir gehen, da doch der Mäuler viele geworden sind auf dem Hof und ich soll sie stopfen.
Doch soll's mich nicht reuen, denn siehe, die Wirtschaftslage ist nicht ausgemacht schlecht, sondern von mittlerer Gunst dank verschiedenen Umständen, unter denen Isaaks Segen, der mit dir ist, allenfalls auch wohl etwa zu nennen wäre. Darum habe ich mehren können die Armeskräfte und habe zu der Schlampe Iltani 2 Mägde gekauft. Silpa und Bilha, ansehnliche Dirnen. Die will ich am Tage der Hochzeit meinen Töchtern schenken. Die Silpa der Lea, meiner Ältesten, und meiner Zweiten die Bilha. Und da du nun freist, wird die Magd auch dein, und sie will ich dir zur Mitgift geben. Und in ihren Wert sollen eingerechnet sein 2/3 der Mine Silbers, laut unserem Vertrage.
Sei geherzt deswegen, sagte Jakob achselzuckend.
Das ist das Wenigste. Denn auf meine Rechnung allein wird das Fest kommen, das ich ausrichten will. Und will Leute einladen auf den Sabbat daher und dorther. Und Musikanten zuziehen, die spielen und tanzen, und will 2 Rinder und 4 Schafe auf den Rücken legen und die Gäste mit Rauschtrank letzen, dass sie die Dinge doppelt erblicken. Fernerhin habe ich vor, der Braut etwas zu schenken, was sie kleiden und worüber sie sich sehr freuen wird, denn es ist kostbar. Ein Schleier, dass ich die Braut verschleiere und sei eine Geweihte. Du aber hebst ihr den Schleier.
Machte Jakob. Denn Laban riss seine Augen auf und spreizte die Finger zu Seiten des Kopfes und tat so weihevoll, wie es dem Erdenkloß gar nicht zu Gesicht stehen wollte für des Neffensinn.
Es ist fein und lieblich, wenn der Bräutigam Haus und Hof sein eigen nennt oder ist hochgehalten in seiner Eltern Haus und kommt herrlich daher, die Braut einzuholen. Du aber bist, wie du weißt, nichts als ein Flüchtling und Unbehauster. Zerfallen mit den Deinen und sitzest ein bei mir als Eidam, so will ich's auch zufrieden sein. So wollen wir's halten nach dem Landesbrauch und dich mit Gesang um den Hof führen ins Bettgemach. Da sollst du sitzen auf dem Bett, eine Blüte in der Hand, und der Braut harren. Denn wir führen auch sie, die Makellose, rund um den Hof mit Fackeln und Gesang. Und an der Kammertür löschen wir die Fackeln. Und ich führe dir zu die Geweihte und lasse euch, dass du ihr die Blüte reichest im Dunkeln.
Ist das Brauch und rechtens?
Weit und breit, du sagst es.
So will ich's mir lieb sein lassen. Ich nehme an, dass eine Fackel wird brennen bleiben oder eines Lämpchens Docht, damit ich meine Braut sehen kann, wenn ich ihr die Blüte reiche. Und nachher.
Schweig! Ich möchte wissen, was dir einfällt, so unkeusch zu reden und noch dazu vor dem Vater, dem es ohnehin bitter und peinlich ist, sein Kind einem Manne zuzuführen, dass er es aufdecke und beschlafe. Halte wenigstens vor mir deine geile Zunge im Zaum und verschließe in dich deine übergroße Lüsternheit. Hast du nicht Hände zu sehen? Und musst du die Maglose auch noch mit Augen verschlingen, um dir die Lust zu schärfen?
Entschuldige, sagte Jakob, und vergib mir.
Wenn es Brauch ist, weit und breit, so will ich's vorerst zufrieden sein.
Also kam der Tag der vollen Schönheit heran und das Fest des Beilagers. Und bei Laban, dem glückhaften Schafzüchter, gab es ein Schlachten, Kochen, Braten und Brauen in Hof und Haus. Denn 7 Tage sollte die Hochzeit währen. Sie sangen Lieder bei ihren Hantierungen für Ud und Tamku, den Feisten, welcher dem Essen vorsteht, den Gott des Bauches. Alle sangen und schafften sie, Laban und Adina, Jakob und Lea, die Schlampe Iltani und Billa und Silpa, der Töchter Mägde und die jüngst erworbenen Knechte. Labans späte Söhne liefen jauchzend im Hemdchen durchs Getriebe, glitschten aus im vergossenen Schlachtblut und besudelten sich, dass ihnen der Vater die Ohren drehte und sie heulten wie Schakale.
Und nur Rahel saß still und untätig für sich im Hause, denn sie durfte den Bräutigam jetzt nicht sehen, noch er die Braut, und betrachtete das kostbare Schleiergewirk.
Zuweilen erhielt sie Besuch von Lea, ihrer Schwester. Auch diese versuchte dann die Schönheit des Schleiers an ihrer Person. Und danach saßen sie zusammen, das Gewebe in ihren Schößen, und weinten, indes sie einander streichelten.
Warum weinten sie?
Das war ihre Sache. Doch so viel sagen wir, dass jeder es aus besonderem Grunde tat.
Wenn Jakob sich schwimmenden Blickes erinnerte, vor allem lebendig waren ihm dann seiner Hochzeit Tag und Geschichte.
Wir hatten uns alle gewaschen an Haupt und Gliedern. Die Labansleute im Segenswasser des Teiches hatten sich gesalbt und gekräuselt nach Gebühr, das Feierkleid angetan und viel Duftöl verbrannt, die einlangenden Gäste mit süßem Duft zu empfangen. Der Tag war windig, der Abend war es noch mehr. Wolken glitten über den Mond und verbargen ihn zeitweise ganz, was nicht wenigen, ohne dass sie es geradezu aussprachen, als schlimmes Zeichen erschien. Es waren einfache Leute und unterschieden nicht zwischen einer Verdunkelung des Antlitzes durch Wolken und eigentlicher Verfinsterung. Laban neckte mich derb vor den Gästen und sprach: »Sage doch, Eidam, hey, hör mal, wie ist dir's zumute?«
»Graust es dir wohl vor dem Glück, dass du die Braut umfangen sollst und hast nicht Angst wie damals, als es um den Segen ging und du eintratst beim Vater mit schlotternden Knien? Hast du nicht gesagt, es sei dir der Schweiß die Schenkel hinuntergelaufen vor Not und Furcht und gar die Stimme hätte es dir verschlagen, da du den Segen gewinnen solltest vor Esau, dem Verfluchten? Glückspilz! Dass dir die Freude nur nicht einen Streich spielt, wenn es gilt, und verschlägt dir die Zeugungskraft. Die Braut könnte es übel vermerken.
Da lachten sie, dröhnend.
Nun wohlan denn. Sei es darum, schon ist's Mitternacht, tritt heran. Ich tu euch zusammen.
Da drängten sich alle herzu, um zu sehen, wie Braut und Bräutigam vor dem Brautvater knieten, um zu hören, wie Jakob Rede stand nach dem Brauch.
Denn Laban befragte ihn, ob dies Weib seine Ehefrau sein solle und er ihr Mann, und ob er ihr wolle die Blüte reichen, was er bejahte, und fragte, ob er wohlgeboren sei, ob er reich machen wolle diese Frau und ihren Schoß fruchtbar. Und Jakob antwortete, Er sei der Sohn eines Großen und wolle ihren Schoß füllen mit Silber und Gold und fruchtbar machen diese Frau, gleich der Frucht des Gartens.
Da berührte Laban ihrer beider Stirnen, trat zwischen sie und legte ihnen die Hände auf. Dann hieß er sie aufstehen und einander umarmen. So waren sie vermählt. Und führte die Geweihte zurück zur Mutter, den Eidam aber nahm er bei der Hand und führte ihn vor den nachdrängenden Gästen, die anfingen zu singen, in den Hof. Da setzten die Musikanten sich an die Spitze. In den Wolken Wohlgeruchs, die sie aufwirbelten, ging Jakob, geleitet von Laban, und hielt in der Rechten den weiß blühenden Myrtenzweig. Er sang nicht mit die hergebrachten Lieder, die im Gehen erschollen, und nur wenn Laban ihn in die Seite stieß, dass er den Mund auftue, summte er etwas.
Laban aber sang mit schwerem Bass und hatte die Lieder am Schnürchen, die süß und verliebt waren und von dem liebenden Paare handelten, von ihm und ihr im Allgemeinen, die im Begriffe sind, Beilager zu halten und es beiderseits kaum erwarten können. Schließlich aber beschworen sie jedermann, dass man sie nicht vorzeitig wecke, wenn sie in Wollust entschlafen seien, sondern ruhen lasse den Bräutigam und ausgiebig schlummern die Braut.
So ging der Zug in der windigen und mondverfinsterten Nacht um Labans Anwesen einmal und zweimal und kam vors Haus und vor des Hauses Türe aus Palmholz. Da presste er sich hindurch, die Musikanten voran und kam vors Bettgemach zu ebener Erde, das auch eine Tür hatte. Und Laban führte den Jakob hinein an seiner Hand.
Er ließ hinleuchten mit Fackeln, damit ich mich umsehe im Zimmer und erkenne, wo Tisch und Bett stehen. Dann wünschte er mir gesegnete Manneskraft und wandte sich zum Gefolge, das sich in der Tür staute. Sie zogen davon, indem sie den Gesang wieder anstimmten.
Deutlicher erinnerte er sich an nichts, noch nach Jahrzehnten, im hohen Alter noch und noch auf dem Sterbebett, wo er weihevoll davon kündete, als wie er allein gestanden hatte in der Finsternis des Brautgemachs, darin es wehte und zog.
Der Nachtwind fuhr heftig durch die Fensterluken unter der Decke herein und wieder hinaus durch die nach dem inneren Hof gelegenen Luken, verfing sich in den Stoff- und Teppichgehängen, womit man, wie ich im Fackelscheine gesehen, die Wände geschmückt hatte, und erregte Geflatter und Schlagen.
Das Geleite mit Lärm und Getrampel erfüllte das Haus und den Hof, die Braut zu holen. Sie ließen wieder das Haus zum Umzuge, Harfen und Zimbeln voran, mit Rahel, der Liebreizenden, der all sein Herz gehörte und die im Schleier ging. Laban führte sie an der Hand.
Die Tür öffnete sich ein wenig, das Gesang und Geklimper einen Augenblick ungehindert hereindrang, und die Verschleierte war im Zimmer, eingelassen von Laban, der gleich die Tür wieder schloss. Und wir waren allein im Dunkeln.
»Bist du es, Rahel?« fragte Jakob nach einer kurzen Weile, während er gewartet hatte, dass die draußen sich etwas verzögen.
»Ich höre, wie du bejahend den Kopf neigst, kenne es an dem leichten Rauschen und Klappern des leicht schweren Schleiergewandes.«
»Du liebe Kleine, mein Täubchen und Augapfel, Herz meiner Brust«, sagte er.
»Es ist so finster und weht. Ich sitze hier auf dem Bette. Wenn du es nicht gesehen hast, komm doch, aber stoße dich nicht an dem Tisch, sonst tritt danach ein schwarzblauer Fleck auf deiner zärtlichen Haut hervor und du stößt auch das Bier um. Ich bin nicht durstig nach ihm, das nicht. Ich bin nur durstig nach dir, mein Granatapfel.
Da bist du, sagte er.
Du hast mich gefunden im Dunkeln. Lass dich doch herab zu mir an meine Seite. Ich rücke, so ist Platz für zwei und wäre für drei Platz, wenn es Not täte.
In Wonne ich dein lieber Herr bin, sagte sie leise.
Das hätte können Lea sagen, deine größere Schwester. Nicht dem Sinne nach, aber der Mundart nach. Die Stimmen von Schwestern gleichen sich und verwandt, lautend kommen die Worte aus ihren Mündern. Sieh, ich fürchte mich etwas, dass die Dunkelheit in meine Worte dringt und sie tränkt. Lass uns preisen die Unterscheidung und dass du Rahel bist und ich Jakob bin und zum Beispiel nicht etwa Esau, mein roter Bruder. Die Väter und ich, wir haben wohl nachgesonnen manche Zeit bei den Hürden, wer Gott sei. Und unsere Kinder und Kindeskinder werden uns folgen im Sinnen. Ich aber sage zu dieser Stunde und mache hell meine Rede, dass die Finsternis von ihr zurückweicht. Gott ist die Unterscheidung. Darum, so hebe ich dir nun den Schleier, Geliebte, dass ich dich sehe mit sehenden Händen. Siehe, hier ist dein Haar. Schwarz, aber lieblich. Ich kenne es so genau. Ich kenne seinen Duft, der einzig ist. Ich führe es an meine Lippen. Was vermag da die Finsternis? Sie kann sich nicht drängen zwischen meine Lippen und dein Haar. Hier sind deine Augen, lächelnde Nacht in der Nacht, und ihre zarten Höhlen, und ich erkenne die sanften Gegenden unterhalb ihrer, von wo ich so manches Mal Tränen der Ungeduld wegküsste. Hier sind deine Wangen, weich wie Vogelflaum und wie die köstlichste Wolle ausländischer Ziegen. Hier deine Schultern, die meinen Händen fast stattlicher erscheinen, als sie den Augen wohl vorkommen am Tage. Deine Arme, hier und hier.
Er verstummte, da seine sehenden Hände ihr Antlitz verließen und fanden ihren Leib und die Haut ihres Leibes, und sein Odem war ihrer beider Odem, der sich vermischte.
Das Labanskind war dem Jakob eine herrliche Gesellin diese ganze wehende Nacht hindurch. Groß in der Wollust und rüstig zu zeugen und empfing ihn öfters und abermals, sodass sie es nicht zählten. Die Hirten aber antworteten einander, es sei neunmal gewesen.
Der Morgen dämmerte. Trübrot erfüllte er mit langsamer Aufhellung das Brautgemach. Es war Jakob, der zuerst erwachte.
Er regte sich, spürte ihre Hand, gedachte, wie alles stand, und wandte den Mund hin, die Hand zu küssen. Dann hob er den Kopf, um nach der Lieben zu sehen und nach ihrem Schlummer. Mit Augen schwer und klebrig vom Schlaf, die noch geneigt waren, sich zu verdrehen und ihren Blick noch nicht finden wollten, schaute er hin.
Da ist's, Lea. Lea!
Er senkte die Augen und schüttelte lächelnd das Haupt. Ei, dachte er, während es ihm doch schon zu grausen begann um Herz und Magen.
Ei, siehe, ei, siehe. Spöttischer Morgentrug, possierliches Blendwerk. Den Augen war Finsternis vorgehangen, nun, da sie frei sind, stellen sie sich blöde an. Sind wohl Schwestern einander heimlich so ähnlich, obgleich die Ähnlichkeit gar nicht nachweisbar ist in ihren Zügen? Und wenn sie schlafen, wird man's gewahr? Sehen wir nun also besser hinzuschauen.
Es war Lea, die schlief. In seinem Kopf taumelten die Gedanken.
Wie kommt Lea daher? Und wo ist Rahel, die man zu mir eingelassen und die ich erkannt habe diese Nacht?
Lea! Schrie er aus verschnürter Kehle. Sie saß schon aufrecht.
Sie blinzelt, lächelt und senkt die Lider. Ihre eine Schulter und Brust sind bloß. Sie sind weiß und schön.
Jakob, mein Mann, lass es so sein nach des Vaters Willen. Denn er hat's gewollt und also geordnet. Und die Götter sollen mir geben, dass du's ihm und ihnen noch dankst.
Lea, seit wann bist du es?
Immer war ich's und war dein diese Nacht, seit ich eintrat im Schleier. Immer war ich dir zärtlich bereit, so gut wie Rahel, seit ich dich zuerst vom Dache erblickte. Und hab dir's bewiesen, denke ich wohl, diese ganze Nacht. Denn sag selbst, ob ich dir nicht gedient habe, wie nur irgendein Weib es kann, und war wacker in der Lust. Ich bin im Innersten sicher, dass ich empfangen habe von dir. Es wird ein Sohn sein, stark und gut. Er soll heißen Ruben.
Da dachte Jakob nach und besann sich, wie er sie für Rahel gehalten diese Nacht, wie er geglaubt und erkannt hatte.
All mein Glück ist nur Trug gewesen. Und die Stunde der Erfüllung ist geschändet worden, für die ich gedient und die Zeit besiegt habe.
So war ihm, als wollte sein Magen und Hirn sich umkehren. Und er verzweifelte an seiner Seele. Da ließ er Lea und stürzte aus dem Zimmer.
Fast wäre er gestrauchelt über Schläfer, die da lagen, und überall in Haus und Hof, in der Unordnung des gestrigen Festmahls, auf Decken und Matten oder auch auf dem bloßen Boden und in ihrem Rausche schliefen. Laban, rief er und stieg über die Leiber hinweg, die unwirsch grunzten, sich räkelten und weiter schnarchten. Laban!
Laban, wo bist du? Laban, komm heraus!
Antwortete Laban drinnen. Wer ist es, der mich ruft ums Morgenrot, nachdem ich getrunken?
Ich bin's, du musst herauskommen!
Also so, der Eidam ist's. Er sagt zwar ich, wie ein Kind, als ob daraus allein schon ein Mensch sich vernehmen könnte. Aber ich erkenne seine Stimme und will hören, was er mir schon ums Frührot zu künden hat, ungeachtet ich gerade des besten Schlafes genoss. Was schläfst nicht auch du oder treibst, was dein Stand dir gebeut?
Es ist Lea, sprach Jakob bebenden Mundes.
Selbstredend reißest du mich darum, bei Tagesgrauen aus zukömmlichem Schlummer nach schwerem Trunk, um mir zu künden, was ich so gut weiß wie du?
Du Drache, du Tiger, teuflischer Mann, rief Jakob außer sich.
Achte vor allem auf deine Stimme und senke sie viel tiefer. Das muss ich dir gebieten, wenn du es dir nicht gebieten lässt von den Umständen, die sämtlich dafür sprechen. Denn nicht genug, dass ich dein Ohm und Schwieger bin und dein Brotherr obendrein, den zeternd anzuhauchen dir keineswegs zusteht, so liegen auch Haus und Hof voller schlafender Hochzeitsgäste.
Du hast mich über die Maßen betrogen, betrogen, schändlich und grausam, und hast heimlich Lea zu mir eingelassen, deine Ältere, statt Rahel, um die ich dir gedient. Das fange ich an mit mir und dir.
Höre, es gibt Worte, die du lieber nicht solltest auf die Zunge nehmen und solltest scheu tragen, sie laut werden zu lassen. Ich hätte dich betrogen? Habe ich eine Braut bei dir eingeführt, die nicht mehr unberührt gewesen wäre? Oder habe ich dir eine gebracht, die nicht rechtschaffen und tüchtig gewesen wäre am Leibe und wäre dir nicht willig und dienlich gewesen in der Lust? Habe ich dich dergestalt betrogen?
Nein, dergestalt nicht. Lea ist groß im Zeugen, aber du hast mich hintergangen und hinter das Licht geführt, so dass ich nicht sah und Lea für Rahel hielt, diese ganze Nacht. und habe der Unrechten meine Seele und all mein Bestes gegeben, dass es mich reut, wie ich es nicht sagen kann. So hast du, Wolfsmensch, an mir getan.
Und du nennst es Betrug und vergleichst mich ungescheut mit Tieren der Wüste und bösen Geistern, weil ich es mit der Sitte hielt? In unserem Lande ist es nicht üblich, dass man die Jüngste ausgebe vor der Ältesten. Das schlüge dem Herkommen ins Gesicht. Und ich bin ein gesetzlicher Mann. So tat ich, wie ich tat, und handelte klüglich wider deine Unvernunft und wie ein Vater, der weiß, was er seinen Kindern schuldet. Denn du hast mich schnöde gekränkt in meiner Liebe zur Ältesten, dass du mir sagtest, Lea, entfacht meine männlichen Wünsche nicht. Verdientest du etwa deswegen keine Lektion und Zurechtweisung? Da hast du nun gesehen, ob sie dich entfacht oder nicht.
Ich habe gar nichts gesehen, rief Jakob.
Es war Rahel, die ich umfing.
Ja, das hat sich gezeigt in der Früh. Aber das ist es eben, dass Rahel, meine Kleine, sich nicht zu beklagen hat. Denn Leas war die Wirklichkeit, aber die Meinung war Rahels.
Willst du mir Rahel denn geben? Fragte Jakob.
Selbstredend. Wenn du sie willst und willst mir zahlen für sie das Gesetzliche, so sollst du sie haben.
Da rief Jakob, aber ich habe dir gedient um Rahel 7 Jahre.
Du hast mir gedient um ein Kind. Willst du auch das zweite, was mir genehm sein sollte, so musst du zahlen, abermals.
Ich will, sagte er dann, den Kaufpreis beschaffen.
Ich werde eine Mine Silber leihen von Leuten, die ich vom Handel kenne. Ganz so mausearm bin ich nicht mehr wie seinerzeit, als ich erstmals freite.
Schon wieder redest liederlich daher von Dingen, die du tief im Busen verschließen solltest. Ich will kein Silber von dir, sondern dienen sollst du mir auch für das zweite Kind, so lange als für das erste.
Wolfsmann, rief Jakob und bezähmte sich kaum.
So willst du mir Rahel erst geben nach anderen 7 Jahren?
Wer sagt das? Du allein redest Ungereimtes und vergleichst mich ganz voreilig mit einem Werwolf. Denn ich bin Vater und will nicht, dass mein Kind nach dem Manne schmachte, bis er betagt ist. Gehe du jetzt an deinen Ort und halte dich ehrenhaft da die Woche hin. Dann soll dir in aller Stille beigetan sein, auch die zweite. Und als ihr Ehegemahl dienst du mir um sie andere 7 Jahre.
Jakob schwieg und senkte das Haupt.
Ich habe noch nicht erwähnt, dass du mit dem anderen Kinde auch die zweite der Dirnen bekommst, die ich kaufte. Denn die Silber schenkte ich der Lea zur Mitgift und der Rahel die Bilha. So hast du 4 Weiber über Nacht und hast ein Frauenhaus wie der König von Babel, da du eben noch dürr und allein auf dem Hage saßest.
Jakob schwieg immer noch. Harter Mann, sagte er endlich mit einem Seufzer.
Ich habe meine Seele und all mein Bestes vergeudet. An die Unrechte diese Nacht, es presst mir das Herz zusammen. Der Rechten wegen, der es zugedacht war. Und soll Leas pflegen noch die Woche hin? Und wenn mein Fleisch müde ist, denn ich bin nur ein Mensch, und es ist satt und meine Seele allzu schläfrig zum Hochgefühl, so soll ich die Rechte haben, Rahel? Mein Kleinod? Du aber denkst, somit ist's gut? Aber es kann nie gut gemacht werden, was du an mir und Rahel getan, deinem Kinde. Und zuletzt auch an Lea, die sitzt auf dem Bette und weint, weil ich nicht sie im Sinn gehabt.
Soll das heißen, frug Laban, dass du nach der Hochzeitswoche mit Lea nicht mehr Manns genug sein wirst, fruchtbar zu machen, die zweite?
Nicht doch, da sei Gott vor.
Das Übrige ist überfeines Gefasel. Bist du zufrieden mit unserem neuen Vertrage und soll's also gelten oder nicht zwischen mir und dir?
Ja, Mann, es soll gelten, sprach Jakob und ging wieder zu Lea.
Dies sind die Geschichten Jakobs, eingeschrieben in seine Greisenmiene, wie sie an seinen verschwimmenden, sich in den Brauen verfangenden Augen vorüberzogen, wenn er in feierliches Sinnen verfiel, sei es allein oder vor den Leuten, die unweigerlich eine heilige Scheu ankam vor solchem Ausdruck, so dass sie sich anstießen und zueinander sprachen: Still, Jakob besinnt seine Geschichten.
Manche davon haben wir schon ausgebreitet und endgültig richtiggestellt. Aber 17 Jahre bleiben hier auszufüllen mit ihren reichen Geschichten und Wechselfällen, an deren Spitze Jakobs Doppelhochzeit mit Lea und Rahel und das Erscheinen des Ruben standen.
Und Rahel? Was war es mit dieser Kleinen?
Der Buchstabe der Überlieferung ist der einzige Anhalt, der sich uns bietet, wenn es gilt, diese wehmütige Lebenserscheinung zu erklären. Er lautet in Kürze dahin: Weil Lea unwert gewesen sei vor Jakob, habe Gott sie fruchtbar gemacht und Rahel unfruchtbar. Eben darum.
Das ist ein Erklärungsversuch wie ein anderer. Er trägt Vermutungscharakter.
Der Kern ist, dass Gottes Maßregel sich nicht oder nicht zuerst gegen Rahel richtete, auch nicht um Leas Willen getroffen wurde, sondern eine belehrende Züchtigung für Jakob selbst bedeutete, welcher nämlich damit in dem Sinne verwiesen wurde, dass die wählerische und weiche Selbstherrlichkeit seines Gefühls, die Hoffart, mit der er es hegte und kundtat, nicht die Billigung Elohims besaß. Denn was wäre das zügellose Gefühl des Menschen für den Menschen, wie Jakob es sich für Rahel gönnte und dann in womöglich verstärkter Übertragung für ihren Erstgeborenen, anderes als Abgötterei?
So besteht kein Zweifel, dass es sich um Eifersucht reinsten Wassers und eigentlichsten Sinnes handelt. Um höchstpersönliche Eifersucht auf die Gegenstände des abgöttischen Gefühls, in welchen es rächend getroffen wurde. Mit einem Worte, um Leidenschaft. Nenne man das einen Wüstenrest, so bleibt doch wahr, dass gerade erst in der Leidenschaft das tosende Wort vom lebendigen Gott sich recht erfüllt und bewährt.
Die kleine Rahel nun verstand von all dem nicht das Mindeste. Sie hing an Jakobs Halse und weinte: Schaffe mir Kinder, wo nicht, so sterbe ich. Er antwortete: Liebe Taube, was soll das?
Es hat wirklich keine Vernunft, dass du mir anhängst mit Bitten und Tränen. Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will?
Er schob es auf Gott und deutete damit an, dass er es nicht fehlen lasse und dass ihn erwiesenermaßen auch sonst keine Schuld treffe, denn er war fruchtbar in Lea.
Als Lea auch im dritten Ehejahr schwanger ward, nichts aber auf Rahels Seite sich regte, so war es Laban zuallererst, der darauf hinwies, dass hier Abhilfe zu schaffen sei. Und der forderte, dass man Maßregeln treffe, indem er Billas Namen ins Gespräch warf und verlangte, dass Jakob sich ihr beitue, damit sie gebäre auf Rahels Schoß.
Es wäre ein Irrtum zu glauben, Rahel selbst hätte diesen übrigens naheliegenden Gedanken aufgebracht oder vornehmlich vertreten. Arme Rahel, war sie wohl glücklich?
Jakob war jetzt wieder viel draußen in Feld und Steppe, bei den Hirten und Herden, vertieft in Erzeugung und Handel auf Labans und seine Rechnung. Und das mochte ein Grund sein, unter anderem, weshalb eine Stockung eintrat im Strom des Kindersegens.
Es war so, dass Rahel selbst blieb verschlossen ins fünfte, ins sechste Jahr.
Auf immer, wie es unseligerweise scheint.
Und Leas Leib hielt Brache. Gar sehr zu ihrem Verdruss, aber er ruhte einfach. Ein Jahr und zwei Jahre, sodass sie zu Jakob sprach:
Ich weiß nicht, was das ist. Und was mir für Schimpf geschieht, dass ich öde und nutzlos bin. Hättest du nur mich, so geschehe das nicht. Und ich wäre nicht ungesegnet geblieben zwei Jahre lang. Aber da ist die Schwester und nimmt mir meinen Mann, sodass ich nur mit Mühe umhin kann, sie zu verwünschen, da ich sie doch liebe. Vielleicht verdirbt mir dieser Widerstreit das Geblüt, dass ich nicht Frucht trage und dein Gott mag nicht mehr meiner gedenken. Was aber der Rahel recht war, das sei mir billig. Nimm Silpa, meine Magd, und wohne ihr bei, dass sie auf meinen Schoß gebäre und ich Söhne gewinne durch sie.
Jakob widersprach kaum ihren Klagen. Seine Bekundung, auch sie sei ihm wert, trug offen das Gepräge mattester Höflichkeit. Man muss das tadeln.
Den Vorschlag mit Silpa hatte Lea wahrscheinlich nur der Form wegen gemacht und um ihren eigentlichen Wunsch, Jakob möchte sie öfter besuchen, da rein zu kleiden. Aber der Gefühlvolle fühlte das nicht. Er fühlte hoffärtig darüber hinweg und erklärte sich nur einfach bereit und einverstanden, durch Zuziehung Silpas den Kindersegen aufzufrischen.
So hatte Jakob 8 Söhne. In diese Zeit fiel das Vorkommnis mit dem Dudaim.
Es war Ruben, der das Glück hatte, sie zu finden. Schon 8-jährig damals, ein dunkler, muskulöser Knabe mit entzündeten Augenlidern. Er beteiligte sich bereits an den frühsommerlichen Erntearbeiten, zu denen auch Laban und Jakob von der Schafschur hereingekommen waren und die das Hofvolk zuzüglich einiger vorübergehend angestellter Lohnarbeiter streng in Atem hielten.
Es war ein Segensjahr dieses Mal. Alle waren sie draußen zum Werken, selbst Silpa, die zwischenein dem Gad und Ascher die Brust gab, und nur die Töchter des Hauses waren daheim geblieben, das Abendmahl vorzubereiten, Lea und Rahel.
Als Ruben nun die Arme erlahmten, am goldenen Nachmittag, schlenderte er abseits am Rande des Feldes. An der Lehmmauer fand er die Alraune.
Es gehört Scharfblick und Unterricht dazu, sie zu erkennen. Das raue Kraut mit den eiförmigen Blättern erhebt sich nur wenig über den Boden, und für das nicht belehrte Auge.
An den Beerenfrüchten aber, den Dudaim eben, dunkel und von der Größe der Haselnüsse, erkannte Ruben, was da im Grunde steckte.
Es ist ein rechtes und wohlschaffenes Zaubermännchen, das du am Schopfe hältst. Fleischig weiß, mit 2 Beinen, kinderhandgroß, bärtig und überall zärtlich behaart. Ein Kobold zum Wundern und Lachen. Du kennst seine Eigenschaften. Sie sind zahlreich und nützlich.
Besonders aber, so wusste es Ruben, kamen sie den Weibern zugute. Darum dachte er sogleich seinen Fund Lea zu.
Lea freute sich sehr. Sie lobte den Ältesten mit Schmeichelworten, gab ihm Datteln in die Faust und ermahnte ihn, vorm Vater und auch vorm Großvater nicht groß von der Sache zu schwatzen.
Schweigen ist nicht Lügen. Und es ist unnötig, dass alle gleich wissen, was man im Hause hat. Genug, dass alle ein Gutes davon spüren würden. Ich will dem Zaubermännchen entlocken, was es zu bieten hat. Danke, Ruben, mein Erster, du Sohn der Ersten.
Rahel aber, ihre Schwester, hatte spioniert und alles gesehen. Sie sagte zu Lea, was hat dir denn Ruben gebracht?
Mein Sohn hat mir fast nichts gebracht. Er hat mir einen Käfer gebracht in seiner Nahheit.
Er hat dir ein Erdmännchen mit Kraut und Früchten gebracht.
Allerdings das auch. Hier ist es. Du siehst, es ist feist und lustig.
Und wie viele Dudaim es trägt, voll von Samen. Was willst du damit machen?
Ich will seiner treulich warten, damit es dem Hause frommt. Es wird das Gelichter der Lüfte verscheuchen, dass keines davon in einen Menschen fahre oder in ein Vieh des Stalles. Es wird uns das Wetter künden. Es wird den Männern Gewinn bringen im Gewerbe und es anstellen, dass sie Recht bekommen vorm Richter, selbst wenn sie im Unrecht sind.
Ich weiß, dass es dazu nütze ist.
Ich will ihm das Kraut und die Dudaim scheren und einen Sud daraus machen, der schläfert ein, wenn einer nur daran riecht. Das ist ein starker Aufguss, mein Kind. Wer davon einnimmt überreichlich, ob Mann oder Weib, der stirbt des Todes. Ein wenig aber ist gut gegen Schlangenbiss.
Das ist alles ganz nebensächlich. Was dir im Sinne liegt allererst, davon redest du nicht. Ach, Schwesterlein Lea, Äderchen meines Auges,
du stattlichste unter den Töchtern. Gib mir von den Dudaim deines Sohnes einen Teil, dass ich fruchtbar werde. Du weißt, meine Hindin, Goldhaarige unter den Schwarzköpfen, was es auf sich hat mit dem Sud und wie er es antut den Männern und ist wie Himmelswasser auf die Dürre der Weiber, dass sie selig empfangen und niederkommen mit Leichtigkeit. Du hast 6 Söhne. Was sollen dir da die Dudaim? Gib sie mir, meine Wildeselin. Wenn nicht alle, so doch einige bloß. Denn mein Verlangen danach ist fieberhaft.
Lea drückte die Alraune an ihre Brust und sah die Schwester mit drohend schielenden Augen an.
Kommt daher und will meine Dudaim. Hast du nicht genug, dass du mir meinen Mann nimmst, täglich und stündlich? Und willst obendrein noch die Dudaim meines Sohnes?
Ich hätte dir Jakob genommen, unseren Mann. Du hast ihn mir genommen in der heiligen Nacht, da du dich heimlich zu ihm tatest statt meiner. Und er flößte dir blindlings den Ruben ein, den ich hätte empfangen sollen. So wäre er mein Sohn jetzt, wenn es recht zugegangen wäre, und hätte mir gebracht Kraut und Rübe. Und wenn du mich angingest um etwas davon, so gäbe ich dir.
Ei, was du sagst. Hättest du wahrlich empfangen meinen Sohn? Warum hast du denn seitdem nicht empfangen und willst nun zaubern in deiner Not? Nichts gäbest du mir. Ich weiß es genau. Hast du je, wenn Jakob dir schön tat und wollte dich zu sich nehmen, zu ihm gesprochen, lieber gedenke doch auch der Schwester? Nein, sondern schmachtetest hin und gabst ihm gleich deine Brüste zu spielen und war dir um nichts zu tun als um deine Buhlschaft. Jetzt aber bettelst du, ich gäbe dir?
Dass ich Jakob nicht zu dir schicke, wenn er ruhen will bei mir, das ist keineswegs, weil ich ihn dir nicht gönne. Sein Gott und unseres Vaters Götter sind meine Zeugen. Sondern unfruchtbar bin ich ihm ins 9. Jahr zu meiner Trostlosigkeit. Und jede Nacht, da er mich erwählt, hoffe ich inbrünstig auf Segen und darf's nicht versäumen. Du aber, die du's leichtlich versäumen magst, ein und das andere Mal, was hast du im Sinne? Du willst ihn bezaubern für dich mit den Dudaim und mir nichts davon geben, sodass er meinen vergisst und du alles hast und ich nichts. Denn ich habe seine Liebe und du hast die Frucht. So gibt es noch eine Art von Gerechtigkeit. Du aber willst beides haben, Liebe wie Frucht. Und ich soll Staub essen, Schwester!
Und sie setzte sich auf die Erde und weinte laut.
Ich nehme meines Sohnes Erdmannlein und gehe.
Da sprang Rahel auf, vergaß ihre Tränen und rief halblaut und inständig, »Tu das bei Gott nicht, sondern bleib.«
»Er will mit mir sein diese Nacht. Er hat es morgens gesagt, als er von mir ging. Süßeste«, sprach er, »danke für diesmal. Heute will der Weizen geschnitten sein, aber nach des Feldtages Arbeitsglut will ich kommen und mich baden in deiner Mondesmilde.« »Ach, wie er spricht!« Unser Mann. Bildlich und weihevoll ist seine Rede. Lieben wir ihn nicht beide? Ich lasse ihn dir, die Nacht, um die Dudaim. Ausdrücklich lasse ich ihn dir, wenn du mir einige gibst, und verberge mich abseits, während du sprichst, Rahl mag nicht und ist satt des Geschnäbels. Bei mir, sagt sie, sollst du schlafen.
Lea errötete und erblasste.
Willst du ihn mir verkaufen um die Dudaim meines Sohnes, dass ich zu ihm sagen kann, heut bist du mein?
Antwortete Rahel, du sagst es genau.
Nimm, geh und lass dich nicht blicken.
Sie selbst, da Feierabend ward und die Leute vom Felde kamen, ging dem Jakob entgegen und sprach,
bei mir sollst du liegen zur Nacht, denn unser Sohn fand eine Schildkröte, die bettelte Rahel mir ab um diesen Preis.
Ei, bin ich wohl eine Schildkröte wert? Ich erinnere nicht, gar so fest entschlossen gewesen zu sein, heute bei Rahel zu wohnen. Seid ihr einig in meinem Betreff? So soll's also sein, denn Wider Weibesrat soll der Mann sich nicht setzen, noch löcken wider der Frauen Beschluss und Befinden.
Die Geschichten Jakobs. Hörspiel nach Band 1 der Romantetralogie Josef und seine Brüder von Thomas Mann. In der Textfassung der historisch-kritischen Gesamtausgabe. Hauptstück 6. Die Schwestern. Mit die Runde der Erzähler und Erzählerinnen Imogen Kogge, Werner Wölbern und Elisa Schlott. Jakob, Sohn Isaaks und Rebekkas, Jens Harzer. Laban, Rebekkas Bruder, Sebastian Blomberg. Rahel, jüngste Tochter Labans, Lisa Hirdina. Lea, älteste Tochter Labans, Sina Martens. An- und Absage, Isabelle Demé. Musik, Teraphim Consort. Mit Shelley Ezra, Klarinetten, Caroline Rode, Blockflöten, Esther Saladin, Violoncello, Yuka Ota, Perkussion und Hermann Kretschmer, Klavier- und Harfensampler. Besetzung: Sandra Pasic und Nana Rademacher. Ton und Technik: Felix Dreher, Alexander Notny und Uwe Strack. Wortaufnahme Baden-Baden, Sounddesign und Mischung: Andreas Völzing. Regieassistenz: Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung: Manfred Hess. Komposition: Hermann Kretschmer. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Südwestrundfunk 2024. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.